Sie hören SWR Kultur am Morgen. Bis 1994 war Homosexualität in der BRD strafbar. Allerdings galt der Paragraph 175 nur für schwule Männer. Was nicht bedeutete, dass andere queere Menschen nicht diskriminiert und staatlich verfolgt wurden. Bis in die 80er wurde zum Beispiel lesbischen Müttern das Sorgerecht für ihre Kinder nicht selten entzogen. Untersucht ist das alles allerdings nur sehr wenig. Das Forschungsprojekt Lesbische Lebenswelten im Südwesten der Universitäten Heidelberg und Freiburg will diese Lücke nun schließen. Heute wird das Projekt mit einer Podiumsdiskussion im Stuttgarter Lern- und Gedenkort Hotel Silber vorgestellt. Die Historikerin und Professorin an der Uni Freiburg, Silvia Paletschek, hat anhand biografischer Beispiele die Erfahrungen lesbisch-queerer Menschen zwischen den 1920er und 1970ern erforscht. Schönen guten Morgen, Frau Paletschek.
Guten Morgen.
Haben Sie mal ein Beispiel, welche Lebenswege sind Ihnen bei Ihrer Forschungsarbeit begegnet?
Also wenn Sie speziell auf das Leben von lesbischen Frauen in der Zeit des Nationalsozialismus anspielen, wir haben sowohl Frauen oder Frauenpaare, die im Widerstand sind, die Jüdinnen helfen, die Verfolgten helfen, aber wir haben auch Mitläuferinnen und lesbische Frauen, die aktiv am Nationalsozialismus auch als Täterinnen beteiligt sind, etwa als KZ-Aufseherin. Was wir allerdings betonen und auch sehen, ist, dass mehrere Merkmale zusammenkamen. Einmal die sexuelle Orientierung, die als in Anführungszeichen asozial gebrandmarkt war, mit anderen Verfolgungskategorien.
Der Paragraph 175 wurde 1871 im Deutschen Kaiserreich eingeführt. Die Nazis haben ihn aber 1935 nochmal verschärft. Es gab damals auch Überlegungen, ihn auf Frauen auszuweiten. Was man aber wieder fallen gelassen hat, weil lesbische Frauen als, ich zitiere mal, nicht so gesellschaftsschädigend galten wie schwule Männer.
Ja.
Auf welcher Grundlage wurden denn lesbisch-queere Frauen dennoch staatlich verfolgt und diskriminiert?
Naja, sie wurden zwar nicht unter Strafverfolgung gestellt, aber in Kombination dieser verschiedenen Kategorien. Also zum Beispiel unangepasstes Verhalten und als solche wurde eine queere Sexualität begriffen, verbunden aber auch mit anderen Faktoren. Also etwa, dass sie Jüdin waren, dass sie politisch aktiv waren. Und Frauen sind natürlich insbesondere, und das muss man auch sehen, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, die als asozial gebrandmarkt war, schon von vornherein stärker ins Visier der Gestapo und der Überwachungsbehörden gekommen. Das heißt also, das war auch ein Einfallstor, sie dann wegen anderer Delikte in Anführungszeichen zu verfolgen.
Ihr Forschungszeitraum beginnt in den 20ern des vergangenen Jahrhunderts und in unserer Vorstellung sind diese goldenen 20er immer verbunden mit Freizügigkeit, mit einem wachsenden weiblichen Selbstbewusstsein. Mhm. Das galt aber vor allem in den Großstädten, allen voran Berlin. Wie war das für lesbisch-queere Frauen im Südwesten, auf denen sich Ihre Forschungsarbeit ja konzentriert?
Also, wir haben Clubs auch im deutschen Südwesten, auch in der sogenannten Provinz. Aber auch etwa in Städten wie Stuttgart oder Mannheim finden wir Lokale, in denen sich lesbische Frauen treffen. Also etwa im Restaurant Sonnenhof in Stuttgart oder Mannheim hieß das Freundschaftslokal zum Rheintor. Darüber hinaus gab es, und die wurden auch im Südwesten gelesen, Zeitschriften, die sich an frauenliebende Frauen wendeten. Und in den Zeitschriften gab es zum Beispiel Annoncen, Anzeigen, über die sich Frauen kennenlernen konnten. Das heißt, man kann sagen, das war so eine Datingbörse der damaligen Zeit. Es gab darüber hinaus auch im Südwesten Vereine, die sich gebildet haben. Und über diese Ankerpunkte hat sich auch sowas wie eine queere Szene im Südwesten entwickelt.
Nun haben die Nazis diese homosexuelle Kultur in ihren geschützten Räumen völlig zerschlagen. Aber welche Nachwirkungen hatte die Verfolgung im Dritten Reich denn nach 1945?
Auf alle Fälle eines, der Paragraph 175 blieb für Männer bestehen und damit auch so eine latente rechtliche Unsicherheit für Frauen. Was wir weiterhin haben, ist eine Tradierung von homosexuellen Feindlichkeit in Medizin, im Recht, aber auch in der Sexualmoral und dass lesbische Frauen natürlich von den Geschlechterverhältnissen generell betroffen waren. Das heißt also, wir haben zwar 1949 den Gleichberechtigungsparagraphen aus der Weimarer Republik übernommen unter Wegfall des Zusatzes grundsätzlich. Das heißt also, Frauen, vor allem Ehefrauen, waren eingeschränkt rechtsfähig. Sie brauchten die Erlaubnis zur Arbeitsaufnahme und so weiter. Und da haben wir genau auch dieses Phänomen, dass eben Frauen, wenn sie in Scheidung lebten oder die Scheidung beantragten und in einer lesbischen Beziehung lebten oder wenn bekannt wurde, dass sie lesbisch waren, dass sie das Sorgerecht der Kinder verloren. Also das heißt, diese Diskriminierungen wirkten auch nach 45 weiter und vor allem auf der rechtlichen Ebene, wenn man zum Beispiel hier die Sorgerechtsprozesse anguckt, von denen lesbische Frauen betroffen waren.
Welche Wirkung für die Gegenwart, auch die Zukunft hat es, dass lesbisch-queeres Leben zwischen den 1920er und 1970ern nun besser dokumentiert ist?
Ja, zum einen eine Sichtbarkeit zu erreichen für die Vielfalt der unterschiedlichen Lebensweisen und auch sexuellen Orientierungen von Menschen. Wir haben im Projekt viel Interviews gemacht und wissen, dass viele Frauen, die lesbisch waren, die haben sich oft einsam gefühlt, haben sich verloren gefühlt, wussten nicht, was mit ihnen los ist, in Anführungszeichen. Also hier die Sichtbarkeit für andere sexuelle Orientierungen, die eben nicht erst heute ist, sondern diese lesbischen und queeren Orientierungen gab es auch in früheren Zeiten. Und ich denke, es ist wichtig, die sichtbar zu machen, um sie auch heute nochmal zu legitimieren, kann man sagen.
Lesbische Lebenswelten im Südwesten. Dieses Forschungsprojekt der Universitäten Heidelberg und Freiburg wird heute mit einer Podiumsdiskussion im Stuttgarter Lern- und Gedenkort Hotel Silber vorgestellt. Und mitgeforscht hat Professor Silvia Paletschek. Ich danke Ihnen vielmals.
Gern geschehen.